Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann, den besten 7 Büchern des Monats September, dem Juror Thomas Linden und der Jurorin Gabriele von Glasenapp, 2 der 30 Expertinnen, die ihr monatliches Votum abgaben, um die besten 7 Bücher, unsere monatliche Deutschlandfunk-Bestenliste, zu ermitteln. Die Septemberbücher führen unsere jungen Protagonistinnen und Protagonisten in die neue Welt des Kindergartens, in die uns meist unbekannte Welt unserer Lebensmittelproduktion, einmal durch das ganze Jahr oder heimlich aus dem Krankenhaus nach Hause. Manchmal bleibt der Wunsch, heimzukehren, nur eine Sehnsucht, manchmal findet man ein Zuhause, ein Ankommen in sich selbst. Wir haben also auf unserer 25-minütigen Reise Bücher für junge Erwachsene im Gepäck, für Kindergartenkinder und eigentlich kann man sagen für alle. Los geht's mit Mina entdeckt eine neue Welt, ein Bilderbuch von Sandra Niebuhr-Siebert. Sie ist Professorin für Sprachpädagogik an der Clara-Hofbauer-Fachhochschule in Potsdam und illustriert hat Lars Baus, der sein Studium an der Fachhochschule für Illustration in Münster absolvierte. Ein kleines Mädchen mit schwarzem Lockenkopf besucht zum ersten Mal den Kindergarten. Vieles ist fremd, alle sind nett, aber Mina versteht ihre Sprache gar nicht. Gabriele von Glasenapp. Eine Integrationsgeschichte?
Ja, das wird sich noch finden, ob das eine Integrationsgeschichte ist. Könnte man so sehen und könnte man auch so lesen. Zunächst mal ist es ganz klassisch, geht es um einen neuen Lebensabschnitt im Leben eines kleinen Kindes. Der Kindergartenbesuch steht an, auf den das Kind eigentlich wenig Lust hat, aber die Mama möchte es nun mal. Es wird auf sprachlicher und da wir ja ein Bilderbuch haben, auch auf bildlicher Ebene von der schrittweisen und auf den ersten Blick auch ganz unproblematischen Integration, da hätten wir den Begriff wieder, in eine doch sehr diverse Kindergartengruppe, wie das auf dem Bild aussieht, erzählt. Es geht also um Alltagssituationen. Und auf der sprachlichen Ebene bleibt das auch erstmal so, aber auf der Bildebene, und die Bilder müssen wir uns als großflächige, doppelseitige Bilder vorstellen, sieht das Ganze ein bisschen anders aus, aber man sollte schon genau hinschauen. Es gibt also diese sehr schönen Alltagssituationen im Kindergarten mit allem, was man so aus Kindergärten kennt. Und dann gibt es natürlich auch die Träume von Mina, aus deren Perspektive auch erzählt wird. Und diese Träume, diese nächtlichen Träume, sind in keiner Weise irgendwie von Schrecken durchzogen, sondern es gibt Fischschwärme, die durch das blaue Meer ziehen. Und in diesen Fischschwärmen findet sich auch Mina wieder, wenn man genau hinguckt. Sie ist ein Fisch unter vielen, erst am Rande und dann in der Mitte.
Darf ich da noch mal kurz einhaken? Sie haben schon von der Sprache gesprochen. Gibt es denn jetzt da einen Unterschied zu anderen Bilderbüchern? Weil wir haben ja eben gehört, das ist eine Professorin für Sprachpädagogik, die dieses Buch geschrieben hat. Liegt da irgendwo auch ein Unterschied jetzt vor, der erkennbar ist?
Zunächst einmal auf der Ebene des Erzählens ist dieser Unterschied erstmal so nicht erkennbar. Er schleicht sich so langsam in die Geschichte hinein. Man könnte sagen, es gibt eine Szene, wo es um Essen geht. Die Kinder bekommen Essen und es schmeckt Mina so wunderbar und sie möchte gerne mehr haben. Und die Kindergärtnerin, die als äußerst nett und zugewandt beschrieben wird, die Kindergärtnerin reagiert gar nicht darauf. Und das ist der Moment, wo man als Betrachterin stutzig wird. Und die zweite Szene, die dann schon deutlicher ist, ist, dass die Kindergärtnerin einen Text aufgenommen hat. Und da wird dann explizit gesagt, in der Sprache des Mädchens.
Jetzt geht es ja dabei, bei der Szene, die Sie beschreiben, um zwei verschiedene Sprachen. Aber ich meine, ob man es auch vielleicht an der Länge der Sätze spürt, an der Auswahl der Worte, unterscheidet sich das vielleicht ganz kurz noch zu anderen Bilderbüchern?
Eher weniger. Die Sätze sind kurz, also man könnte es natürlich auch immer so lesen, sie sind kindgemäß. Also da fällt das zunächst überhaupt nicht auf. Also sprachlich wird es weniger umgesetzt, sondern es sind explizit Handlungen, in denen dann zwar über Sprache erzählt wird, es geht ja auch noch um Russisch als Sprache. Und wir dürfen auch nicht vergessen den letzten Satz, wo nämlich ein weiteres Kind in den Kindergarten kommt, ein Junge, und der Name des Jungen ist Tarek. Und da wird klar, dass es natürlich auch um Diversität geht, sprachliche Diversität.
Sie haben ja schon schön auch die Illustrationen beschrieben. Ich würde dem gerne noch hinzufügen, dass wir es ja mit Schwarz-Weiß und mit Farbbildern zu tun haben und dass dieses langsame Vertrautwerden mit der fremden Welt immer farbiger wird im Grunde genommen und die Lebendigkeit der schon bekannten Welt, die ist eben, wie Sie beschrieben haben, ganz farbenprächtig und blau und die Fische, die wir in Minas Fantasie und in Minas Träumen erkennen. Sandra Niebuhr, Siebert und Lars Baus mit Mine entdeckt eine neue Welt. Das Bilderbuch hat 48 Seiten, erschienen im Carlsen Verlag ab 4 Jahre. Bedauerlicherweise, muss man sagen, ist für viele die Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln ebenfalls eine fremde, unbekannte Welt. Und dem will nun die erfahrene Illustratorin, hier nun auch Autorin Julia Dürr, entgegenwirken. Und zwar großformatig. Ein 32-seitiges Bilderbuch. Dafür reiste sie durch Deutschland, besuchte einen Hühnerhof, einen Apfelhof, einen Heumilchhof, einen Schweineschlachtbetrieb, einen Tomatenbetrieb und viele andere Orte. Thomas Linden. Vom Handwerksbetrieb zur großen Fabrik zeigt Julia Dürr in kleinen Schritten Entstehungs- und Herstellungsabläufe. Wie genau macht sie das?
Das macht sie sehr präzise. Also zum Beispiel beim Brot erklärt sie uns, wie von der Mehllieferung bis zum Transport in die Bäckereifiliale Stück für Stück das Brot produziert wird, industriell. Wobei sie hat es so aufgeteilt, dass sie bei jedem Nahrungsmittel, also ob es jetzt Milch, Brot, der Fisch ist oder die Fleischverarbeitung, dass sie auf der einen Seite die Vorgänge auf dem Bauernhof hat und auf dem anderen in der Lebensmittelfabrik. Und wenn man dann das Buch umschlägt, dann sieht man die Arbeitsschritte auf dem Hof, die dann alle nochmal genau erklärt werden und auf der anderen Seite nochmal alle Schritte in den Fabriken, so dass man auf eine Weise diese Produktion gezeigt bekommt, wie wir es sonst im Grunde nur aus der Sendung mit der Maus kennen. Aber Julia Dürr spielt sehr schön die Möglichkeiten des Bilderbuchs aus. Sie zeigt uns eben die ganze Produktion auf einen Blick und zugleich können wir aber immer die Details uns anschauen und können rekonstruieren. Man kann überall in diese Produktionsprozesse einsteigen. Es ist eigentlich ein Buch. Ich finde, das gehört in jede Schulbibliothek.
Wir haben es ja immer mit doppelseitigen Illustrationen zu tun, aber es ist jetzt nicht wie so ein Wimmelbuch. So muss man es sich nicht vorstellen.
Nein, es ist nicht wie ein Wimmelbuch. Es ist immer von oben nach unten strukturiert, so dass man den Weg sehen kann, bis das Nahrungsmittel dann unten in der Bäckerei landet oder im Supermarkt.
Ich finde, es ist ja wunderbar gelungen, den Bezug des Menschen sowohl zu den Tieren als auch zu den Pflanzen herzustellen. Das macht sie sichtbar. Sie will, das spürt man, aufklären. Sie will sensibilisieren. Also der Bezug auch von der Milch zur Kuh, vom Ei zur Henne, das alles erleben wir, erfahren wir. Und ich stimme Ihnen absolut zu, dass das eigentlich in jeden Haushalt gehört. Julia Dürr zeigt sympathisch viel Menschliches, sei es nun der arbeitende Mensch oder der Konsumierende. Und vor allen Dingen, was mir auch gut gefallen hat, sie stellt vor, sie wertet nicht. Es gibt für sie gar keine Bewertung, ob jetzt was normal in Anführungsstrichen ist oder Bio oder wie auch immer. Wo kommt unser Essen her? Erschienen für alle ab 6 Jahre im Verlag Belz und Gilberg von Julia Dürr. Essen müssen wir das ganze Jahr, von Jaguar bis Zehnbär, würde Heinz Janisch sagen. Aber Heinz Janisch, der bekannte Wiener Journalist und Kinderbuchautor, hat sich das gar nicht ausgedacht, die Monate nach Tieren zu benennen, sondern das hat bereits jemand vor ihm getan, und zwar der berühmte Dichter Christian Morgenstern. Morgenstern schrieb zwischen 1895 und 1905 seine sogenannten Galgenlieder, eine Art Nonsensdichtung. Und in dieser Sammlung findet man auch das Galgenlied »Wie sich das Galgenkind die Monatsnamen merkt«. Es folgen dann 12 Tiernamen, ähnlich klingt wie die Monatsnamen. Jaguar, Zebra, Nerz von Heinz Janisch und Michael Rohr, bekannter österreichischer Illustrator, hat Janischs Geschichten in Bilder gesetzt. Gabriele von Glasenapp, was macht denn Janisch jetzt eigentlich mit Morgensterns Tieren?
Er behält die von Morgenstern gewählte Reihenfolge der Namen bei. Also das Gedicht muss man sich, es ist natürlich typisch Morgenstern, als 12 Einwortverse vorstellen. Nichts als die Tiernamen. Denn die Tierennamen verbindet zunächst einmal alle, dass durch sie, also Jaguar, der durch lautliche Assoziationen mit dem Monat Januar verbunden ist, das Zebra mit dem Februar, der Nerz mit dem März und so weiter und so weiter. Und Heinz Janisch nimmt diese Monatsnamen und assoziiert. Und zwar aus der Perspektive, wenn wir jetzt von Lyrik sprechen, würden wir sagen, eines lyrischen Ichs. Ich lese mal einen Satz vor. Im Monat Jaguar bewege ich mich mit großer Geschmeidigkeit. Wir wissen nicht, wer da spricht, ob das jetzt der Jaguar selbst ist, ob es vielleicht die Frau ist, die wir auf der farbigen Großillustration abgebildet sehen, ob es ein Kind ist, was nicht sichtbar ist. Das bleibt im gesamten Bilderbuch unklar. Es ist aber deutlich, dass es unterschiedliche Ichs sind, die da sprechen. Und die Assoziationen, die Heinz Janisch da hat, die beziehen sich in gewisser Weise immer auf den Monat selbst. Es handelt sich teilweise durchaus um real existierende Tiere, wie der Titel ja schon zeigt, bis auf die letzten vier. Denn Wespenbären, Locktauber, Robbenbären und Zehenbären, die kennen wir nicht. Ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, ob ich im Biologieunterricht da nicht aufgepasst hatte. Das sind Tiernamen, die Morgenstern erfunden hat. Die Gemeinsamkeiten, die alle Tiernamen haben. Früher hätte man gesagt, eine Eselsbrücke zum Merken von Monatsnamen. Und das verbindet sie alle, diese lautmalerischen Anklänge.
Michael Rohr hat ganzseitige Bildtafeln geschaffen dazu, sehr farbintensiv. Mit Buntstiften hat er gearbeitet. Es sind oft Aufsichten auf kleine Szenen. Ich greife auch nochmal den Nerz heraus. Da heißt es, im Monat Nerz werde ich gern berührt. Und da sieht man, ich denke, eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, eine Katze, die eng miteinander fast verschlungen, umschlungen sind, auf einem Kissenteppichberg in warmen Rottönen.
Die Illustrationen, auch die greifen die Stimmungen der jeweiligen Monate auf. Also nehmen wir mal das Beispiel Januar. Wir haben kalte Farben, dann werden die Farben wärmer. Es geht in allen Illustrationen und Texten immer um Grundgefühle von Kindern. Sehnsucht, Nähe und so weiter.
Jaguar, Zebra, Nerz von Heinz Janisch und Michael Rohr. Es gibt noch einen Untertitel, der heißt Ein Jahresbuch, 32 Seiten im Tirolia Verlag ab 5 Jahre. Das schwedische Kinderbuch Die Ausreißer erzählt von einem Abenteuer, das Enkel und Großvater erleben, aber auch von großen Herzensangelegenheiten, die man manchmal gegen alle Vernunft durchsetzen muss. Ulf Stark, ein wunderbarer Kinderbuchautor, der humorvoll, sensibel und anspruchsvoll seine Geschichten konzipierte, im Jahr 2017 verstorben, schrieb diese Großvatergeschichte. Illustriert hat die preisgekrönte belgische Künstlerin Kitty Crowther. Übersetzt hat Birgitta Kicherer. Thomas Linden, wie erzählt Ulf Stark diese Kindergeschichte, diese Ausreißergeschichte?
Ulf Stark erzählt von dem kleinen Enkel, der dem Großvater hilft, aus dem Krankenhaus auszubüchsen. Der Opa will noch mal in sein Haus, in dem er mit der geliebten Oma gelebt hat, und will sich verabschieden. Der Erzähler ist der Junge. Der lässt sich allerhand einfallen, um dem Großvater zu helfen, seinen Traum zu verwirklichen. Das Buch ist zum einen eine Ausreißergeschichte, aber dahinter verbirgt sich noch etwas anderes. Es ist auch ein Buch über das Lügen. Denn der Junge stellt fest, wenn er gute Geschichten erzählt, ihm alles geglaubt wird und er spürt ein großes Freiheitsgefühl. Dann entscheidet er sich aber, die Wahrheit zu sagen. Und das ist sozusagen der kathartische Moment im Buch. Und als er das macht, stellt er fest, dass niemand die Wahrheit hören will. Und er stellt sich darauf ein. Und was er im Endeffekt lernt, ist, dass man die Welt augenzwinkernd verstehen muss. Es ist eben wichtig, dass man begreift, was wirklich von Bedeutung ist und nicht das, was als wichtig erachtet wird.
Jetzt haben Sie gesagt, es geht ums Lügen. Es geht ja auch noch um etwas anderes, was in der Gesellschaft überhaupt nicht gern gesehen wird, nämlich ums Fluchen. Der Großvater ist wirklich so ein richtig nörgliger, miesepetriger Typ, den eigentlich schon die Krankenschwestern im Krankenhaus ja lieber loswerden würden und wo der Vater, also sein eigener Sohn, sich eigentlich ein bisschen schämt. Und in dem Zusammenhang geht es ja tatsächlich auch um sich zu verändern. Also Fluchen ist für den Großvater so eine Art Lebenselixier und doch will er sich für die Oma, die er ja vielleicht im Himmel trifft, noch ändern. Das ist ja einfach auch von Ulf Stark eine unglaublich schöne, sehr poetische Idee.
Ja, es ist so, dass der Enkel ihm eben dabei hilft. Die beiden trainieren den Großvater insofern, als dass er eben auch immer dann fluchen muss, wenn ihm die Worte ausgehen. Und der Enkel hilft ihm, andere Worte dafür zu finden, so dass er sich im Himmel vor der Oma nicht schämen muss.
Jetzt müssen wir natürlich noch mindestens zwei Sätze zu Kitty Crowthers Buntstiftzeichnungen machen. Ganzseitig auch hier Kitty Crowther sehr expressiv.
Gefällig arbeitet sie ja nie. Auch hier ist es so, dass die Illustrationen nicht im herkömmlichen Sinne schön sind. Sie arbeitet aber den Zorn heraus, die Verkniffenheit des Großvaters. Der Junge sieht bei ihr wie ein kleiner Erwachsener aus, was er im Grunde auch ist. Sie bürstet halt auf ihre Weise die Geschichte noch einmal gegen den Strich. Das ist das gute Recht einer Illustratorin, noch mal eine eigene Geschichte auf die vorhandene zu legen.
Die Ausreißer von Ulf Stark und Kitty Crowther, 128 Seiten im Verlag Urachhaus, ab 8 Jahre. Die Geschichte eines echten alten Nörklers. Um eine ebenfalls nicht ganz einfache ältere Person geht es in Louisianas Weg nach Hause, ein Kinderroman der amerikanischen Schriftstellerin Katie DiCamillo, die mit eigentlich annähernd all ihren Romanen auf den besten 7 vertreten war. Ich erinnere mich an Winn-Dixie oder an das großartige Buch Flora und Ulysses aus dem amerikanischen Englisch, diesmal übersetzt von Sabine Ludwig, selber Kinderbuchautorin, aber auch Übersetzerin. Eine Granny, Gabriele von Glasenapp, die einen mitten in der Nacht weckt, vom Tag der Abrechnung spricht und die 12-jährige Enkelin ins Auto setzt, um nach Georgia zu fahren. Lou oder Louisiana, wie man sie auch nennen mag, ist verzweifelt. Es geht um viel. Es geht um einen Fluch, um auch hier um Wahrheit und Lüge und ums Verzeihen. Was ist das für eine Geschichte?
Das ist vor allen Dingen eine sehr schräge Geschichte, die trotz ihrer Schrägheit natürlich mit, sagen wir mal, Ingredienzen aufgreift, wie wir sie a von Roadtrip-Geschichten kennen, von Abenteuererzählungen, von Selbstermächtigungserzählungen und natürlich auch von Selbstfindungserzählungen. Denn um all das geht's in dieser Geschichte. Es beginnt, wie schon gesagt, mit dem klassischen Aufbruch des Helden, der Heldinnen, muss man eigentlich sagen, die nörgelerische Granny. Wir sollten aber bedenken, dass diese ganze Geschichte sehr subjektiv daherkommt. Sie ist nämlich erzählt aus der Perspektive von Louisiana und zwar in der Rückschau. Sie weiß also schon, wie alles geht. Das verrät sie aber natürlich nicht und das verraten wir hier auch nicht, um die Neugier oder aufs Lesen noch zu erhalten. Auf jeden Fall, wo der Abenteuerroman oder der Roadtrip gegen den Strich gebürstet wird, ist, dass hier Aufbruch und ja, Heimfindung gegeneinander gesetzt wird. Denn es wird aufgebrochen gegen den Willen des Mädchens, also die alte Frau will aufbrechen, nicht sie. Und das Mädchen ist diejenige, die aber am Ende eine neue Heimat findet. Und wie sie das macht und welche Rolle auch ein Junge namens Burke mit seiner Krähe namens Clarence dabei spielen, das erzählt dieser Roman. Und ich würde mal sagen, dass aus deutscher Perspektive, und eine andere habe ich nicht, ist das auch ein klassischer Südstaaten-Roman. Darum geht es nämlich auch. Und wenn man genau liest, wird man auch merken, dieser Roman spielt nicht jetzt, sondern er spielt schon in den 1970er Jahren, interessanterweise dann, als die Autorin selber Kind war.
Sie haben es gesagt, es geht darum, einen Platz zu finden. Es muss aber auch ein Platz geboten werden und es geht ums Verzeihen können. Louisianas Weg nach Hause von Katie DiCamillo im DTV-Verlag ab 10 Jahre. Nach Hause wollen auch die Kinder des nächsten Buches. Bald sind wir wieder zu Hause, so lautet der Titel des schwedischen Comics von Jessica Babb Bonde, die Interviews führte, die den Geschichten zugrunde liegen. Es sind Gespräche mit Holocaust-Überlebenden. Sie lebten in Ungarn, Rumänien, Polen oder der Slowakei. Sie waren Kinder, sie mussten ins Ghetto und erlebten Auschwitz, Theresienstadt, Bergen-Belsen, Ravensbrück. Tobias, Livia, Selma, Susanna, Emmerich, Elisabeth. Gezeichnet hat der erfahrene schwedische Illustrator Peter Bergting. Thomas Linden, wie präsentieren Autorin und Illustrator diese Geschichten der jüdischen Kinder?
Ja, sie zeigen sie eben aus der Kinderperspektive von unten. Es ist so, dass die Schicksalswege zumeist schnell aus dem Alltagsleben der Kinder in die Lager übergeht. Und dann erleben wir jedes Mal am Ende, wie die Kinder dann gerettet werden, dadurch, dass sie nach Schweden kommen und auch in Schweden bleiben können.
Gabriele von Glasenapp, es ist ja ein düsterer Comic mit dem Mut zu den Farben schwarz, dunkelblau, braun. Und vor allen Dingen ist es ein Comic, der nichts tabuisiert. Wie hat er Ihnen gefallen?
Also von Gefallen kann man in diesem Zusammenhang überhaupt nicht sprechen. Das ist auch nicht die Kategorie, mit der wir hier arbeiten sollten. Also ich finde diese Graphic Novel und die Farben, diese sehr gedeckten Farben, ich finde die sehr eindrücklich. Wenn man sich etwas auskennt mit der Geschichte der Shoah und auch mit der Bildgeschichte der Shoah, die es ja durchaus gibt, dann kann man schon feststellen, dass diese Zeichnungen bekannte Fotos im Zusammenhang mit der Shoah zitieren. Und ich denke schon, dass wir eine solche Graphic Novel in Tagen wie diesen eigentlich immer, also dringend benötigen, muss man sagen. Vor allen Dingen, weil es eben aus kindlicher Perspektive ist. Es ist klar, es sind Geschichten von Überlebenden, aber es sind Geschichten von tief gezeichneten Überlebenden. Also das heißt, das Überleben oder die Rettung, wie man sagen möchte, am Ende ist es nichts gut, denn diese Überlebenden beklagen meistens den Verlust ihrer gesamten Familie.
Also ich bezweifle, ob das Bildrepertoire seinem Thema gewachsen ist. Zeichnerisch ist es so, dass es immer wieder um Leid, Krankheit, Tod geht. Und da gibt es doch viele Stereotype und Wiederholungen. Man hat auf der einen Seite diese leidenden Gesichter und auf der anderen Seite hat man stramme SS-Gestalten, eine Aufseherin, die blond und stramm wie aus einem Hollywood-Film da auftaucht. Das, finde ich, ist alles etwas problematisch, zumal die Bilder auch manchmal unbedarft aneinandergesetzt sind, wie ich finde. Aber die Geschichten sind natürlich ganz stark.
Ich würde es nicht ganz so streng sehen. Natürlich, eine gewisse Stereotypisierung ist auffällig. Ich hatte es so gesehen, dass die vielleicht von diesem erfahrenen Zeichner auch gewollt ist. Denn es sind ja durchweg Kinderperspektiven, die da geboten werden. Die Perspektive wird so versucht zu halten, die Kinder damals wussten noch nicht, was wir heute wissen. Und das ist ja auch dieses Eindrückliche. Es sind verschiedene Konzentrationslager. Es geht quer durch Europa. Und man muss sagen, es ist überall, wenn es sich um jüdische Kinder handelt, dasselbe Leid. Immer wieder und wieder und wieder.
Ab welchem Alter, Frau von Glasenapp, würden Sie das Buch empfehlen?
Ich würde schon sagen, wenn die Kinder so 10 oder 12 sind und manchmal kann man auch sagen, wenn man es zusammen mit Eltern oder anderen Erwachsenen, Lehrkräften anschaut, also die Kinder oder die LeserInnen sollten schon etwas wissen von der Shoah und vom Holocaust, dass sie damit umgehen können.
Bald sind wir wieder zu Hause. Zeitzeugenberichte als Comic, ungeschönt und immer noch unbegreiflich. Von Jessica Babb-Bonde und Peter Bergting im Verlag Crosskult. Und auch der Verlag sagt ab 10 Jahre. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Dort können Sie die Sendung auch noch einmal nachhören. Nun kommen wir zum 7. Buch, ein Jugendroman. Es geht um Liebe, könnte schön sein, wenn es nicht so kompliziert wäre, ist es aber. Johanna Lindbeck, auch dieses Buch kommt aus dem Schwedischen, eine Jugendbuchautorin, die auch schon ins Deutsche übersetzt wurde. Sie ist heute hier vertreten mit Landkarte für Verliebte und andere Verirrte. Im Mittelpunkt stehen Julia, 15 Jahre, und Rasmus, den Julia auf der Ferieninsel kennenlernt. Aber eigentlich ist sie ja mit Isaac zusammen, den ihre Freundin aber toll findet und deshalb jetzt den Kontakt abgebrochen hat. Es klingt nach üblichem Erste-Liebe-Desaster und Freundinnenkrise. Hat sie trotzdem noch irgendwas überrascht, Thomas Linden?
Ja, es hat mich überrascht, dass es hier um einen Roman geht, in dem scheinbar nichts passiert und doch ganz viel geschieht. Johanna Lindbeck erzählt eben immer abwechselnd aus der Perspektive des Jungen und aus der Perspektive des Mädchens. Es geht um innere Vorgänge. Das ist zum Teil verwickelt, aber man hat das Vertrauen, dass die Autorin auf dem Weg bleibt und sie findet auch ein gutes Ende. Es ist ein Buch über die Liebe, über die Qualen der Liebe und über das Glück, dass wir nicht erklären können, warum wir verliebt sind.
Welche Rolle spielt denn die Landkarte?
Landkarten hat man, um sich zu orientieren. So ist es auch hier bei den beiden. Rasmus ist ein guter Zeichner. Er zeichnet die Geschichte der Beziehung zu Julia zunächst auf die Hand und später in einem großen Gemälde. Und diese Landkarte wird dann auch zur Rettung für die beiden.
Johanna Lindbeck gibt uns tiefe Einblicke in die erste Liebe oder in das Verliebtsein überhaupt. Landkarte für Verliebte und andere Verirrte aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann, 280 Seiten, Verlag Urachhaus, ab 13 Jahre. Die besten 7 Bücher im September, das waren sie. Für alle Altersgruppen war was dabei. Ich bedanke mich bei der Jury, im Besonderen bei Gabriele von Glasenapp und Thomas Linden. Alle Angaben, wie gesagt, auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Hier folgt jetzt Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.